der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate-Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht es denn um die COCOGO in Deutschland?
Frau Kalil, ich hätte da mal einen Vorschlag.
Soll man Deutschland besser weglassen?
Nee, sonst würden wir einen ganzen Themenpark von Compliance- und Corporate-Governance-Problemen vernachlässigen. Deutschland und Österreich bleiben natürlich der Schwerpunkt von COCOGO, zumal wir uns da einfach am besten auskennen. Aber
ich glaube, ich weiß, was meinen. Sie wollen es noch internationaler. Also gut. Na, Herr Galster, wie steht es denn um die COCOGO in Deutschland, Österreich und dem Rest der EU?
Viel besser. So sind wir breiter aufgestellt. Und um Ihre Frage zu beantworten, ich weiß es wirklich nicht.
Haben Sie jetzt plötzlich Erinnerungslücken?
Nein, nein. Ich erinnere mich eher an viel zu viel. An bestehende gesetzliche Compliance-Anforderungen, an zahlreiche EU-Vorhaben, die nicht umgesetzt oder anschließend umgeworfen wurden oder jetzt eine Entbürokratisierung erfahren sollen.
Bloß wie? Jetzt wissen wir nicht, wo das hinführt. Wir stehen quasi an der Haltestelle und warten drauf, dass der Bus kommt.
Haltestelle und Bus, was für ein geniales Bild, Frau Kalil. Wie es aussieht, dürfen es wohl mehrere Busse werden. Wobei noch unklar ist, wer, also welche Unternehmen, in welchen Bus steigen dürfen.
Umso mehr eine naheliegende Zustandsbeschreibung. Die von der EU angestrebte Omnibus-Regelung ist zurzeit in aller Munde. Zumindest ist die, um beim Bild zu bleiben, Fahrtrichtung klar.
Ja, nur wissen wir noch nicht, wo wir ankommen und wann die Reise endlich losgeht. Die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSDDD, also die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kurz EU-Lieferkettenrichtlinie, und die EU-Taxonomieverordnung sollen gemeinsam vereinfacht werden. Damit soll die Belastung bezüglich der Berichtspflichten um mindestens 25% verringert werden.
Diese von Frau von der Leyen schon im November 2024 angekündigte Omnibus-Regelung verspricht Erleichterung. Jetzt suchen die Mitgliedstaaten nach Mitteln und Wegen, wie diese Regelungen vereinfacht, entrümpelt und die administrativen Belastungen verringert werden können.
Da ist auch schon wieder mehr als ein Vierteljahr vergangen. Ich hätte da schon ein paar Ideen. Bis daraus etwas wird, müssen wir eben an der Haltestelle warten. Und mit uns wartet da meine Lieblingsrichtlinie, die EU-Entwaldungsverordnung, noch mindestens ein Jahr.
Deren Inkrafttreten wurde schon bis Dezember 2025 aufgeschoben. Viel wichtiger erscheint mir aber eine neue Klarstellung in der EU-Entwaldungsverordnung zu sein. Denn jetzt wissen wir, dass sie nicht auf den sogenannten Use in Business anwendbar ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen Produkte aus Holz, Soja, Kaffee und so weiter von einem Unternehmen in der EU bezieht und anschließend verbraucht bzw. benutzt, dann unterfällt es nicht der Entwaldungsverordnung.
Das macht extrem viel Sinn. Das Hauptaugenmerk liegt damit auf den Importeuren in der EU.
Exakt. Jetzt kann man sich allerdings fragen, warum die Entwaldungsverordnung nicht mit in einem der Omnibusse sitzt.
Da weiß ich wirklich nicht, warum. Aber vielleicht springt sie ja noch auf. Auch wenn es sich um eine unmittelbar gesetzlich wirkende EU-Verordnung handelt und nicht nur um eine EU-Richtlinie, die erst noch in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss, sollte man da meines Erachtens nicht mit zweierlei Maß messen. Das, ich nenne es mal, Anforderungsprofil der Unternehmen, die von diesen EU-Verordnungen und Richtlinien betroffen sind, sollte unbedingt vereinheitlicht werden.
Das ist sicherlich eine der Ideen, von denen Sie eben gesprochen haben. Wir beide haben ja schon darüber philosophiert, warum in den EU-Regelungen und dann auch noch auf nationaler Ebene in der EU mit unterschiedlichen Schwellenwerten für Mitarbeitende bzw. für Umsätze der Unternehmen operiert wird.
Da sehe ich reichlich Room for Improvement. Die aktuellen Vorschläge gehen tatsächlich in diese Richtung. Nur auf größere Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden und Umsätzen von mindestens 450 Millionen Euro scheinen diese neuen Regelungen abzuzielen.
Allerdings darf man das mit dem Hochziehen der Schwellenwerte nicht übertreiben, denn sonst erfasst man nur noch ganz wenige Großunternehmen und verfehlt damit den angestrebten Zweck.
So wie beim jetzigen Stand des EU-Lieferkettengesetzes. Da wurde dieses Hochziehen ein Stück weit übertrieben und nur darum, um letztlich doch noch zu irgendeinem Kompromiss zu kommen.
Bei der Lieferketten-Due Diligence sollen künftig nur noch die direkten Zulieferer überprüft werden und nicht mehr die gesamte Lieferkette. Und auch die Haftung bei Verstößen soll eingegrenzt oder sogar ganz gestrichen werden. Was könnte man noch tun, um die angestrebte Entbürokratisierung voranzubringen?
Nicht nur an die Berichtspflichten denken. Die sind zwar lästig und die Fragenkataloge schießen oft über das Ziel hinaus. Aber das Kernproblem liegt woanders. Unsere Genehmigungsprozesse müssen schneller werden, das heißt weniger Detailanforderungen, klarere strukturierte Antragsformulare und ein Umdenken in der Genehmigungspraxis.
Ja, wenn das gelingen würde, würden wohl viele Verwaltungsbeamte bald arbeitslos. Denken Sie in diesem Zusammenhang an die USA und die von Elon Musk verfolgten Ziele und Methoden.
Ja, um es mit Willy Brandt zu sagen, ich kann das nicht sehen. Im Ernst, den Verwaltungsapparat werden wir auch in der Zukunft brauchen. Aber sein Mindset muss in Richtung Ermöglichen statt Verhinderung gehen.
Oha, Sie meinen Beratung und Hilfestellung, also sozusagen Dienstleistungen am Bürger, sollten im Vordergrund des Verwaltungshandelns stehen?
Sagen wir mal so, der Staat ist ja kein eigenständiges Gebilde, sondern in Summe alle Bürger. Und das gilt auch für die EU. Wenn nun alle Bürger eine Gruppe von Bürgern als Verwaltungsangestellte einsetzen, sollten diese wiederum für alle Bürger da sein und ihnen nicht Knüppel zwischen die Beine werfen.
Ein Beispiel.
Zur Steuerung bestimmter Ziele gewährt der Staat Unternehmen und Bürgern bestimmte Fördermittel, zum Beispiel für Modernisierungsmaßnahmen. Diese sind selbstverständlich an Voraussetzungen geknüpft. Dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass zuerst Fördertöpfe bereitgestellt werden und die Verwaltung anschließend alles daran setzt, möglichst keine Fördermittel gewähren zu müssen und sich dann dafür zu feiern.
Ein kleiner Formfehler und schon ist der Antrag abgelehnt. Mit dem von Ihnen gewünschten Mindset würde sich die Behörde mit dem Antragsteller zusammensetzen, ihn auf den Formfehler hinweisen und gemeinsam mit ihm beheben, um anschließend positiv bescheiden zu können.
Das wäre doch toll. Dasselbe könnte man auch mit großen und komplexen Vorhaben machen, die vielleicht nicht gänzlich genehmigungsfähig sind. Da könnten Behörde und Antragsteller gemeinsam darüber nachdenken, wie sich das Vorhaben mit gewissen Einschränkungen und gegebenenfalls Auflagen doch noch umsetzen lässt.
Das ist aber ein Riesenberg Arbeit.
Ich sagte ja, wir brauchen eine funktionierende Verwaltung, aber eben eine, die Dinge ermöglicht, statt sie zu torpedieren. Natürlich gibt es das auch heute schon, aber längst nicht überall und bei weitem nicht durchgängig mit der von Ihnen angesprochenen Dienstleistungsmotivation.
Fördermittel wecken ja auch immer besondere Begehrlichkeiten.
Oh ja. In der Corona-Zeit haben sich ein paar Betrüger bei Maskendeals und vor allem bei der Abrechnung von Corona-Tests eine goldene Nase verdient.
Im Nachhinein betrachtet, hätte man sich da eine genaue Prüfung all dieser Corona-Hilfen gewünscht. Das gilt im Übrigen auch für die Pleite des Signa-Konzerns und die angeblichen Machenschaften von René Benko.
Der hat sich doch mit Immobilien verspekuliert, unter anderem mit dem Elbtower in Hamburg, Deutschlands spektakulärster Bauruine.
In Italien und Liechtenstein wird schon länger gegen ihn ermittelt. In Italien wurde sogar ein europäischer Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.
Dann müsste er doch, wo immer er nun in Europa auftaucht, sofort festgenommen werden.
Nicht in Österreich. Hier konnte er sich wenigstens eine Zeit lang noch frei bewegen.
Ich fasse es nicht. Wie kann das sein?
Naja, geht schon mit rechten Dingen zu. Zumindest scheint es so, denn ein europäischer Haftbefehl wird in Österreich nicht vollstreckt, wenn die österreichischen Behörden selbst gegen diese Person ermitteln. Und das haben sie unter verschiedenen Gesichtspunkten einige Wochen lang getan. Dabei ging es unter anderem um Verstöße gegen Corona-Förderrichtlinien.
Ich staune. Wie passen Corona-Förderung und Immobilien zusammen?
Gefördert wurde der Betrieb eines Hotels, und zwar mit 1,2 Millionen Euro. Anscheinend handelt es sich bei dieser Hotelimmobilie eher um ein Luxuschalet. Und das soll von Herrn Benko ganz überwiegend zu privaten Zwecken genutzt worden sein.
Aber wegen sowas besorgen sich die italienischen Behörden doch keinen europäischen Haftbefehl.
Na, in Italien geht es ja auch um ein ganz anderes Kaliber. Dort gehen die Ermittlungen in Richtung Bildung einer kriminellen Vereinigung, Ausschreibungsbetrug, Bestechung und Erpressung.
Das klingt ja wie bei der Mafia.
Lachen's nicht. Deshalb ist ja auch die italienische Anti-Mafia-Behörde involviert. Der österreichischen Soko Signa wurde anfangs nicht zugetraut, mit der notwendigen Härte zu ermitteln. Denn Herr Benko steht der ÖVP nahe und kennt namhafte österreichische Politiker persönlich. Aber jetzt, Ende Jänner, wurde Herr Benko nun doch verhaftet und blieb auch nach dem nächsten Haftprüfungstermin in U-Haft.
Ihr Österreicher seid ja wirklich immer für einen echten Krimi gut. Und an dessen Ende ereignet sich gerne mal ein formidabler Konkurs. Aktuell ist es Benko Signa Imperium. Vor ein paar Jahren war es wohl Jan Marsaleks Einfluss bei Wirecard, der in die Pleite führte. Nun heißt es übrigens, er sei ein russischer Spion gewesen, der ein Agentennetzwerk in mehreren europäischen Staaten aufgebaut hat. Beim Lesen eines Spionage-Thrillers würde man das wohl für reichlich unrealistisch achten.
Es gibt noch eine weitere Parallele. Sowohl damals Wirecard als auch unlängst die Signa-Gruppe wurden hochgelobt und bejubelt für ihren steilen Aufstieg. In der Presse genauso wie von der Politik. Stichwort Munderwuzzi. Wir sollten künftig bei solchen Erfolgsgeschichten genauer hinschauen und insbesondere die Verbindungen zur Politik genauer hinterfragen. Auch da braucht es mehr Risikomanagement.
Ja, Wunderwuzzis gibt's halt keine, weil sie gerade von der Einflussnahme der Politik auf laufende Ermittlungen sprachen. Genau genommen steht dieser Vorwurf im Mittelpunkt unseres Cum-Ex-Skandals.
Wenn man jetzt böse wäre, könnte man meinen, das gehört in Deutschland und Österreich zum Rüstzeug, um Bundeskanzler zu werden.
Das vielleicht nicht. Trotzdem, irgendjemand muss ja die Staatsanwaltschaften beaufsichtigen. Die oberste Dienstaufsicht liegt in Deutschland bei den Justizministerien des Bundes und der Länder. Wenn politische Zusammenhänge eine Rolle spielen, kann die Unabhängigkeit der Ermittlungsbehörden zumindest gefährdet sein.
Daher gibt es für solche Konstellationen noch die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse.
Gleich mit mehreren davon muss sich ein Teil der vorherigen Ampelregierung herumschlagen. Beim Cum-Ex-Skandal sogar Bundeskanzler Scholz höchstpersönlich, allerdings wegen seiner früheren Rolle als Bürgermeister von Hamburg.
Cum-Ex bedeutet doch unberechtigtes Zurückfordern von Kapitalertragssteuer aus Aktiengeschäften, bei denen mit diesen Aktien rund um den Dividendenstichtag so eifrig hin und her gehandelt wurde, dass das Finanzamt nicht mehr weiß, wer erstattungsberechtigt ist. Was kann da ein Bürgermeister bzw. Ministerpräsident eines Bundeslandes beeinflussen?
Nun ja, bei den Aktienspielchen selbst nichts. Aber wenn nach Abschluss der Ermittlungen gewährte Steuererstattungen zurückgefordert werden, könnte er, und so lautet der Vorwurf, auf die Rückforderung durch die Steuerbehörden Einfluss nehmen. Im hohen Norden waren die Warburg Bank und die frühere Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein in Cum-Ex-Geschäfte in Millionenhöhe verwickelt. Im weiteren Verlauf sind aber Ansprüche auf Rückzahlung verjährt. Oder die juristische Aufarbeitung der Geschäfte ist im Sande verlaufen.
Und das sind die damals verantwortlichen Politiker verschleppt bzw. ausgesessen haben?
Darum ging es. Im Fall der Warburg Bank soll das zu einem Steuergeschenk in Höhe von 47 Millionen Euro geführt haben, weil die Finanzverwaltung möglicherweise aufgrund politischer Einflussnahme nicht auf der Rückzahlung bestanden hat. Und das wird dann, bei euch in Österreich ist das ja auch nicht anders, erst heftig bestritten und an etwaige weitere Details kann sich dann keiner mehr erinnern.
Da müssen wir wohl konstatieren, dass Deutschland und Österreich in letzter Zeit kein gutes Bild abgegeben haben.
Ja, und wir sollten uns nicht einbilden, dass das niemand merkt. Im neuen Corruption Perceptions Index für 2024 von Transparency International sind unsere beiden Länder förmlich abgestürzt. Deutschland ist nicht mehr in den Top 10 und Österreich nicht mehr in den Top 20.
Sozusagen die Quittung dafür, dass Politik, staatliche Governance, die Corporate Governance der Unternehmen und ihre Compliance unter Risiko- und Transparenzgesichtspunkten offenbar zu eng ineinander verwoben sind und folglich nachhaltig entflochten werden sollten.
Sie sagen es, Frau Kalil, Sie sagen es.